Wie die Rechte versucht, in Städte sich einzuschreiben, das hat sich Johann Braun genauer angesehen. Er ist Humangeograf. Er hat an der Uni Erlangen-Nürnberg über rechte Stadtpolitiken promoviert. Und sein neues Buch heißt Stadt von Rechts. In Nürnberg findet man ja einige Schauplätze der Nazi-Geschichte, das ist unübersehbar. Aber unsere Reporterin Sandra Limoncini hat der Autor an ganz andere Orte mitgenommen. Dorthin, wo die Rechte fast unmerklich versucht, die Stadt für sich zu vereinnahmen.
Ich bin noch nicht ganz in Nürnberg angekommen und treffe den Johann am Bahnhof und er sagt mir gleich, dass das eigentlich ein guter Platz ist für unser Thema. Warum?
Naja, es gibt einmal sozusagen die offensichtlichen sozialen Problematiken, die sich an einem Hauptbahnhof, an jedem großen Bahnhof in Deutschland zeigen, also Armut, Drogenkonsum und so weiter. Und es gibt sozusagen die rechte Deutung dieser Phänomene. Und die rechte Deutung ist, das ist symptomatisch für eine migrantische Gesellschaft, für eine Gesellschaft, über die die Kontrolle verloren wurde. Und deswegen sind solche Orte eben symbolisch für so eine rechte Stadtfeindschaft.
Es gibt aber in Nürnberg noch mehrere symbolische Orte dieser Art. Und wir gehen jetzt von hier aus zum nächsten. Wo ist der?
Das ist das Neue Museum. Also ein moderner Architekturbau am Rande der Nürnberger Altstadt, gelegen knapp hinter der Stadtmauer.
Dann laufen wir los, wir haben Glück mit dem Wetter. Here we go. Wir sind jetzt gar nicht so weit gelaufen vom Bahnhof hier rüber, nur ein paar Schritte über dieses wunderbare Kopfsteinpflaster und stehen in Nürnberg vor einem wirklich sehr, sehr schönen, modernen, großen Museum. Das heißt Neues Museum Nürnberg, Kunst und Design. Und warum hast du mich jetzt hierher geführt? Erklär mir das.
Naja, weil gebaute Umwelt natürlich erstmal für uns eine ästhetische Frage ist.
Für Rechte wäre dieses Museum das gebaute Übel. Also ja. Es ist relativ groß, es ist hochmodern, es hat eine Glasfassade und es ist wirklich ja, modernistisch und steht inmitten dieser historischen Altstadt. Wenn ich mich jetzt umdrehe, schaue ich auf Fachwerkhäuser da an der Ecke oder auf alte Backsteinbauten, die Jahrhunderte alt sind oder eben die historische Stadtmauer. Und deine These ist, dass Bauten wie diese symbolisch genutzt werden können von der Rechten.
Genau, weil sie eben, und das ist ein direktes Zitat aus einer rechten Zeitschrift, weil sie eben als grässliche Monster aus Stahl, Glas und Beton bezeichnet werden, die mitten in unsere eigentlich doch so schönen Städte gesetzt werden, in unsere historisch gewachsenen Städte, die örtlich einzigartig sind, also die architektonischen Details. Und da wird es wirklich so ein bisschen affektiv malerisch, der rechte Diskurs und auch die rechte Sprache darüber. Aber dahinter steht eine viel grundsätzlichere Polemik, würde ich sagen, von rechts. Nämlich, dieses Gebäude steht eben symbolisch für eine Moderne, die sich geöffnet hat, die nicht mehr den einen lokalen Stil kennt, sondern die den globalen Austausch gesucht hat. Das heißt, an diesem erstmal völlig unpolitischen, scheinbar unpolitischen Museumsbau kann ein Konflikt zwischen Globalisierung oder architektonischer Elite auf der einen Seite und dem, wir müssen so bauen wie früher, wir müssen das Alte erhalten, wir müssen das Alte bewahren, um darüber auch Gemeinschaft zu erzählen. Also die rechte Vorstellung von Gemeinschaft ist eine, die in kleinen Gässchen mit kleinen Läden wohnt, die den Sandstein um sich herum hat und das Fachwerk und das alles pflegt. Und auch das ist wieder eine wahnsinnige symbolische, emotionale Aufladung von einem Themenfeld, wo es eigentlich darum geht, wir wollen Ordnung herstellen.
Was wäre jetzt unser nächster symbolischer Ort, wo wir hingehen?
Gossenhof, was seit Jahrzehnten in Nürnberg als das Glasscheibenviertel gilt, was als linke Hochburg gilt, wo jetzt jüngst, aber auch in den letzten 20 Jahren eben immer wieder rechte Gruppen, sei es die NPD, sei es mit neuerdings die AfD oder vertraute Organisationen der AfD, versuchen dieses Viertel symbolisch so aufzuladen, dass es sozusagen als gefährlicher Ort, als Ort der Linken und der Migranten sozusagen, Gossenhof muss immer herhalten, um diese Debatten eben zu verorten.
So, wir sind da, oben Haltestelle Gossenhof. Das Viertel sieht ein bisschen abgewohnt aus. Ist es das, was du meintest mit, dass das deswegen auch ein symbolischer Ort ist?
Ja, in gewisser Weise, weil Gossenhof halt lang das Viertel war, in dem die Mieten bezahlbar waren. Dadurch war Gossenhof immer auch ein Freiraum. Ein Freiraum für KünstlerInnen, für Leute, die billigen Arbeits- oder Wohnraum gesucht haben, die ihre Kneipe hier machen wollten. Und darüber hat sich ein Viertel entwickelt, was eine postmigrantische Prägung hat, würde ich sagen, eine lebendige Kulturszene. All das zeichnet irgendwie Gossenhof aus. Und all das ist aber auch wiederum Ausgangspunkt für eine rechte Polemik, die hier ganz praktisch wird, weil Rechte immer wieder versucht haben, hier durchs Viertel zu laufen und sozusagen diesen Ort, dieses Viertel symbolisch so für sich zu nutzen, für ihren Angriff auf all das, wofür Gossenhof steht. Und deswegen war Gossenhof oder ist Gossenhof den Rechten sozusagen ein Dorn im Auge, aber auch eben ein wichtiger Mobilisierungspunkt, ein symbolischer Ort, um sozusagen ihre Polemik, ihre, ich will es eigentlich nicht Kritik nennen, plastisch zu machen. Aber jetzt in einem größeren Kontext stehen eben diese Orte für einen endlichen Ausgangspunkt für eben diese rechte Kritik. Und nämlich eine, die sagt, die Bewohner von Städten sind sozusagen, die sind nicht mehr normal, die spielen nicht mehr das heteronormative Spiel, die gehen ihren Rollen als Mutter und Vater nicht mehr nach, die leben irgendwie sexuelle Beziehungen, die nicht normal sind, die arbeiten in Arbeitsverhältnissen, die nicht mehr geregelt sind, die irgendwie mobil und flexibel sind. Und dagegen mobilisiert die Rechte sozusagen ein Bild, was auch hier wieder sagt, naja, es braucht den Bürger. Und der Bürger ist so ein männlich definierter, heroischer Typ, der sein Viertel verteidigt, der in der Nachbarschaft hilft, der das Oberhaupt einer traditionellen Kleinfamilie ist. Das ist das rechte Bild von so einer städtischen Nachbarschaft, von so einer städtischen Gemeinschaft. Und dieses rechte Bild wird wieder sozusagen als so eine Normalität aufgebaut.
Jetzt drängt sich mir natürlich die Frage auf, was kann man dagegen tun, um Rechten diese Form der Ideologisierung von öffentlichen Räumen zu nehmen?
Jetzt gerade in der konkreten gesellschaftlichen Auseinandersetzung, dass andere politische Fraktionen vielleicht aufhören sollten, selber rechte Positionen zu vertreten. Dass beispielsweise, wenn wir uns den rassistischen Anschlag in Hanau anschauen, dann wurden vorher im Stadtgespräch, in den Medien, in der Lokalpolitik Shisha-Bars als ganz gefährliche Orte gebrandmarkt. Ganze Viertel, Kesselstadt beispielsweise, wurde völlig überhöht als so ein Brennpunkt der Stadt Hanau. Und entsprechend auch irgendwie wurde Kriminalitätspolitik in diese Richtung gemacht. Aber eben nicht von Rechten, sondern von den sogenannten bürgerlichen Parteien. Und dann stelle ich mir schon die Frage, naja, also ist es am Ende nicht ein guter erster Schritt, aufzuhören, selber rechte Politik zu machen, um den Rechten sozusagen das Wasser abzugraben und ihnen auch die Grundlage für so eine emotionalisierte Politik zu nehmen?
Vielen Dank, dass du mit mir einmal hier durch Nürnberg gelaufen bist.
Sehr gerne.
Zündfunk. Wie Rechte versuchen, Nürnberg zu vereinnahmen. Ein Beispiel, das sich womöglich auch auf deine Stadt übertragen lässt. Johann Braun hat unserer Kollegin Sandra Limoncini die Orte gezeigt. Und sein Buch dazu ist gerade rausgekommen. Stadt von Rechts über Brennpunkte und Ordnungsversuche. Ihr hört den Zündfunk auf Bayern 2 um 19:20 Uhr.